Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Eine neue Woche, eine neue Folge, was mich bewegt, der Automotive-Podcast. Wir sagen diesen Satz viel zu selten, als wir mal festgestellt haben, dass wir ihn eine Zeit lang immer gesagt haben. Deswegen dachte ich, heute können wir den mal wieder raushauen. Und ich sage, hallo Yannick.
Guten Morgen, Pascal.
Ja, wir setzen uns mal wieder gegenüber hier im Studio, im Büro. So sieht's aus. Und nicht remote, so wie meistens, wenn wir den Podcast aufnehmen. Das ist natürlich auch mal wieder ganz schön, eine Folge hier direkt mit dir im Studio aufzunehmen. Und Yannick, was haben wir denn diese Woche vor?
Ja, wir wollen diese Woche mal wieder über den Zustand unserer lieben Automobilbranche sprechen.
Und aber mit einem Fokus.
Aber mit einem Fokus diesmal, der so ein bisschen wieder mehr in das Thema Digitalisierung geht. Denn die Berater von Gartner bringen ja jedes Jahr den sogenannten Digital Automaker Index heraus. Mhm. Um da so mal so ein bisschen ja eine Art Barometer zu bringen, wie sieht's denn eigentlich aus mit der Digitalisierung in der Autobranche? Aber nicht ganz generell geschaut, sondern schon mit einem ganz klaren Fokus auch auf das Thema Software. Also im Kern geht es darum, wie schaffen es die Automobilhersteller, Software eigentlich zu monetarisieren auch. Also sei es durch verbesserte Verkäufe, durch ein optimiertes Fahrerlebnis, damit verbundene Dienstleistungen und auch mit digitalen Lösungen, die über das Thema Mobilität auch am Ende des Tages hinausgehen. Und darum geht es ja mittlerweile im Fahrzeug auch, dass wir nicht nur auf die Funktionen im Fahrzeug schauen und die Geschäftsmodelle, die direkt mit dem Fahrzeug verbunden sind, sondern eben auch darüber hinaus. Was kann sozusagen der Ausgangspunkt oder wie kann das Auto der Ausgangspunkt sein für ja Wertschöpfung, ja, die auch jenseits des Autos liegt? Und genau diesen Fokus hat sich eben Gartner mit diesem Digital Automaker Index gegeben. Bewertet wurden eigentlich alle internationalen Automobilhersteller, nicht nur die etablierten OEMs, sondern auch die jungen Player, die Player aus China. Mhm. Also ein großes Bild gezeichnet und die Datenbasis ist zum Beispiel oder bewertet in Kategorien wie Führung, Kultur, Talent, schaut natürlich auch auf das Thema, das harte Thema EE-Fahrzeugarchitektur, was da für Verbesserungen in den letzten Jahren passiert sind oder im letzten Jahr. Das Thema Fahrzeugvernetzung spielt eine Rolle, Autonomie, Elektrifizierung, die Erfahrung im Bereich Tech und auch die Präsenz im Netz sozusagen wird mit in diesen Index mit reingenommen.
Also sehr umfassend.
Eigentlich sehr umfassend. Es schaut jetzt, wie gesagt, nicht so sehr auf, können ja beim Thema Digitalisierung natürlich auch auf das Unternehmen selbst schauen, wie hat es sich in den letzten Jahren oder im letzten Jahr gewandelt in Sachen Digitalisierung, in Sachen ja neue Arbeitsmodelle zum Beispiel. Aber da geht es jetzt wirklich im Kern auch vor allem um das Thema Software und um das Auto selbst. So, und da hat nun Gartner für dieses Jahr festgestellt, dass es eigentlich, wir können gleich nochmal ein bisschen auf die Tabelle schauen, wer da so vorne liegt, aber so ganz grundsätzlich mal von den Aussagen, die Gartner hier getroffen hat, ist, dass zum einen die etablierten OEMs und auch vor allem die deutschen und europäischen Hersteller sich jetzt nicht wirklich verbessert haben, was das Thema Software und Software-Monetarisierung anbelangt. Und dass trotzdem sie gerade im vergangenen Jahr oder auch in diesem Jahr nochmal massiv viel Geld auch in die Hand genommen haben, um bei diesem Thema vorne mitzuspielen oder auch vor allem aufzuholen auf die aktuell in diesem Index noch vorne stehen. Gartner hat auch festgestellt, dass bei den wenigsten OEMs, die bislang noch eine sehr klassische Fahrzeugarchitektur, eine klassische EE-Fahrzeugarchitektur verfügen, dass sich dass man da einen Weg in Richtung zentralisierter Softwarearchitektur aufzuzeichnen ist, also dass man oder zu verzeichnen ist, also das, wo sozusagen der Weg in Richtung Software-Defined Vehicle am Ende des Tages hingehen soll, dass da eben die großen Fortschritte bislang immer noch ausbleiben. Und eben Pietro Pacheco, einer der Gartner-Experten, der bei uns auch schon auf der Bühne beim Kongress war und auch gern gesehener Interviewgast bei uns ist, hat gesagt, ja, obwohl diese Unternehmen eben erheblich in Software investiert haben, fehlt es ihnen in der Praxis an entschlossenen Maßnahmen, die sich in einer echten, veritablen Leistungsverbesserung am Ende des Tages niederschlagen. Und das ist natürlich schon ein Urteil, was eigentlich keiner in den Führungsetagen der OEMs momentan wirklich hören will, weil natürlich alle darauf abzielen, diese Fahrzeugarchitektur dahin zu bringen, eben diese softwaredefinierte Wertschöpfung eben voll auszuschöpfen. Und ja, wir können ja mal ein bisschen auf die Tabelle schauen oder auch auf die zentralen Ergebnisse. Aber Pascal, erstmal vielleicht deine grundsätzliche Einschätzung, überrascht dich das jetzt in irgendeiner Weise, dass wir jetzt solche Ergebnisse hier haben, dass wir da wirklich keine großen Bewegungen sehen? Ich meine, wir hatten ja in diesem Jahr, in den letzten Monaten auch einige News, wenn wir an Volkswagen Rivian denken, dass da bewegt sich was, aber ist natürlich jetzt auch erstmal wieder alles nur Ankündigungen und hat dich das jetzt in irgendeiner Weise überrascht?
Nee, ich meine, im Endeffekt ist es ja so, muss man jetzt mal sagen, es ist ja so, dass diese Studie ja, sagen wir mal, so ein kleines bisschen jetzt mal den Beleg für das liefert, was man ja eh so ein bisschen im Gefühl hat. Nämlich, dass man in diesem ganzen Bereich Software, Monetarisierung von Software und so weiter, jetzt im weltweiten Spiel nicht unbedingt, wenn wir jetzt mal auf Deutschland schauen, nicht unbedingt die erste Geige spielt. Ja, und dass sich die Hersteller schwer damit tun, das vernünftig aufzustellen, da vernünftige Prozesse irgendwie für zu entwickeln. Das haben wir an einiger Stelle schon besprochen, ist meistens immer eher so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen Gefühl, aber eine Beobachtung. Und im Endeffekt, macht ja diese Studie da jetzt mal wirklich so ein bisschen so ein Fazit runter und sagt, ja, wir haben uns das mal ganz explizit in verschiedensten Kategorien angeschaut und können das sozusagen, ich mache jetzt Anführungszeichen, belegen, dass das tatsächlich so ist. Im Endeffekt ist es ja sozusagen ja auch nur eine Studie und das, was man sozusagen von außen irgendwo betrachten kann und bringt das Ganze dann irgendwo in einen Index und hat dafür eine Bewertungsskala. Aber eben geht da natürlich klar sehr, sehr analytisch vor. Und die Frage ist ja auch gar nicht, und das können wir gleich, wenn wir die Ergebnisse mal angucken, ist ja gar nicht unbedingt, werden jetzt die deutschen OEMs irgendwie immer schlechter, sondern die Frage ist ja auch, reicht die Geschwindigkeit, mit der man sich womöglich doch verbessert, um mit denen mitzuhalten, die sich eben auch deutlich verbessern. Und wir können ja gleich wirklich mal auf die Ergebnisse schauen, wer da auch welche Sprünge irgendwie macht, ja, und wer dann da am Ende auch in den einzelnen Rubriken, das finde ich nämlich auch spannend, wer da am Ende in den einzelnen Rubriken, du hast dir vorhin ein bisschen dargestellt, können wir auch gleich nochmal drauf gucken, am Ende auch irgendwo als Sieger hervorgeht, ne?
Genau, also das würde ich auch komplett so sehen. Ich meine, das ist ein Bild, was wir ja ohnehin von der Automobilindustrie in den letzten Jahren ja schon gezeichnet haben. Also das ist jetzt ja nicht so, dass das jetzt völlig aus dem Rahmen schlägt hier. Wir können uns ja mal ein bisschen auf die Ergebnisse stürzen und mal schauen, wer denn da vorne liegt und wer vielleicht auch Verbesserungen unternommen hat. Also was man sagen muss, ist, dass BMW und Mercedes schon sich auch verbessert haben. Wir haben ja, wenn man jetzt in diesem Index bleibt, Prozentverbesserungen bei BMW um 4%, bei Mercedes um 1%. Okay, das ist marginal. Aber wir haben zum Beispiel auch Volkswagen, wenn wir wieder bei dem Thema Volkswagen sind, natürlich momentan auch wieder sehr stark in der Kritik und auch sehr stark im Kreuzfeuer und in einer schwierigen Situation haben wir hier eine Verschlechterung von -18%. Und Volkswagen ist nun mal ja der Konzern, wir haben es an vielen Stellen schon gesagt, der ja auch massiv in den letzten Jahren auch in dieses Thema investiert hat.
Aber eben auch bei dem Thema noch nicht so aufgestellt ist, wie man sich das ja auch selber wünscht. Das erkennt man ja an all den Veränderungen, die auch gerade im Bereich Software in letzter Zeit getroffen wurden. Wir haben es so oft besprochen. Die Frage, wie es mit Carriot aussieht und da ein bisschen, sagen wir, eine gewisse offene Zukunft, jetzt nicht offen, was jetzt Carriot insgesamt betrifft, sondern natürlich offen in der Frage, was wird jetzt das sein, was eigentlich bei Carriot irgendwie im Fokus steht. Haben uns ja schon drüber unterhalten, stürzt man sich mehr auf Open Source vielleicht, weil jetzt eben dann bestimmte Aspekte der Fahrzeugsoftware dann eben doch mit anderen Partnern gemacht werden. Ja? Und ich glaube, dass vor allem in diesem Gartner-Index Volkswagen deshalb mit -18% deshalb so bewertet wird, weil man gerade sehr, 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 sehr deutlich sichtbar dieses Prozessuale einfach auch nicht richtig hinbekommt. Ne? Wirklich dieses, da mangelt es ja schon, nicht nur, dass es da am Ergebnis mangelt, von dem wir wissen, dass da auch vieles nicht so schnell gekommen ist, wie man sich das gewünscht hat, aber es mangelt ja momentan auch an einer klaren Aufstellung, klarer Verantwortlichkeit, sodass natürlich jemand, der von außen da drauf schaut und das analysiert, natürlich feststellen muss, okay, ja, da ist gerade ein OEM, der in dem Bereich nicht genau weiß, wo er hin will. Der sicherlich an sich was die Ressourcen angeht und so weiter, gar nicht schlecht aufgestellt ist, aber der ist momentan nicht auf die Straße bekommen, ganz plakativ gesagt.
Das ist genau das, was Pedro Pacheco uns auch gegenüber uns auch gesagt hat im Kontext dieses Digital Automaker Index, dass dieser Rückgang bei VW auch ganz klar auf die Bereiche Führung, auf die Bereiche Kultur und auch auf die Bereiche, auf den Bereich Talent zurückzuführen ist am Ende des Tages. Also dass genau in diesem, die du gerade angesprochen hast, genau diese Bereiche gar nicht so sehr dieser wirklich technologische Aspekt in dieser Sache ausschlaggebend ist, sondern wirklich diese, ja, vielleicht auch ein bisschen strategischen Themen und Personalthemen einfach auch eine Rolle gespielt haben. Wenn wir mal schauen, wer in diesen Kategorien laut Gartner natürlich, muss man immer dazu sagen, vorne mit dabei ist, dann sehen wir auch diejenigen, die momentan auch in diesem Gesamtranking ganz vorne dabei sind. Zum Beispiel Leadership and Culture, Tesla, NIO, Xiaopeng auf den ersten drei Plätzen. Ja. Bei Talent sieht's ähnlich aus. Tesla vorne dabei, Xiaopeng und Rivian, der neue Partner von Volkswagen. Also vielleicht kann man sich da an der Stelle ein paar Scheiben von abschneiden. Also da sieht man genau diejenigen, die auch vorne in dem Gesamtranking sind. Tesla, NIO, Xiaopeng, Rivian, Lucid, Geely auf den ersten Plätzen unterwegs. Ja. Die neuen Player, die Player aus China, die natürlich das Auto, wir haben es schon oft gesagt, von der Pike auf neu denken konnten in den letzten Jahren, sind auch bei diesen Themen, die bei Volkswagen für einen negativen Ausschlag geführt haben, zu einem negativen Ausschlag geführt haben.
Genau da jetzt vorne.
Genau da vorne. Und ja, das ist natürlich schon ein ganz deutlicher Fingerzeig.
Ja, das ist so. Ich meine, jetzt darf an der Stelle noch der Kommentar erlaubt sein, ob jetzt also Tesla auf Platz 1 bei Leadership and Culture, da sage ich, weiß ich jetzt nicht. Also jetzt muss man natürlich dazu sagen, das ist ja hier in einem ganz bestimmten Feld gemeint mit einer ganz bestimmten Zuspitzung. Wenn man sich natürlich jetzt aber gerade die Meldungen rund um Tesla auch in letzter Zeit anguckt, mit Hausbesuchen bei Krankheitsständen und so weiter, da muss ich schon sagen, und wenn man sich anschaut, wie sich da der Chef des Ganzen im sozialen Medien verhält und benimmt und was da geschrieben wird und wo man da am Ende wirklich irgendwie schon steht und angelangt ist, dann ist natürlich irgendwie das Thema Tesla auf Platz 1 bei Leadership und Culture jetzt mal ganz global betrachtet.
Genau.
Vielleicht ein bisschen.
Könnte man vielleicht auch
vielleicht
mal.
Ein bisschen Schwieriges, ja.
Ja, aber ich denke, das ist hier an der Stelle ja wirklich auch fokussiert auf dieses Software-Thema. Wie gesagt, also das ist ein Thema, wo man am Ende des Tages auch sagen muss, das ist vielleicht auch das große Problem, warum, du hast es ja auch gerade schon gesagt, warum die Hersteller es nicht schaffen, da Geschwindigkeit aufzunehmen, weil man eben immer noch in diesen etablierten Strukturen, wir müssen leider immer wieder auf Thema Volkswagen zurückkommen, aber da auch geschaut, wie viel auch beim Thema Software über die Marken hinweg auch parallel gelaufen ist, auch in den letzten Jahren, und es wirklich kein Ziehen an einem gemeinsamen Strang gab bei Volkswagen, dann ist das natürlich am Ende des Tages auch sehr gut nachzuvollziehen. Wir sehen es jetzt bei den anderen OEMs, Mercedes, BMW läuft es deutlich besser, was dieses Software-Thema anbelangt. Sie sind natürlich noch nicht auf dem gleichen Niveau wie die neuen Player, ist auch, glaube ich, nicht so schnell möglich und wird sich auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren, dieses Bild wird sich jetzt nicht so radikal ändern, aber wir sehen natürlich, dass auch bei den anderen Herstellern da Fortschritte gemacht werden, wenn man auf das Thema Betriebssysteme und auch In-Car Experience und Software definierte Wertschöpfung schaut, dann tut sich ja bei den anderen Herstellern auch was. Und auch bei Volkswagen tut sich was. Also das ist natürlich, kann man nicht.
Wir können ja mal drauf schauen, weil ja so ein bisschen spannend ist in der Gesamtliste. Ist natürlich ganz klar, wir verlinken alles in den Shownotes, weil es immer ein bisschen schwierig ist, über Tabellen und so weiter zu sprechen, die man gleichzeitig nicht vor sich sieht. Wir geben uns da größte Mühe, da so transparent drüber zu sprechen, dass man das auch verfolgen kann. Aber natürlich sind Sie alle herzlich eingeladen, da auch nochmal auf unseren Artikel zu schauen. Da haben wir natürlich alle Grafiken und Statistiken natürlich auch nochmal drin verlinkt. Aber was ich jetzt spannend finde, ist, wenn wir mal draufschauen, wo in diesem Ranking eigentlich die traditionelle Automobilindustrie aufschlägt. Ja? Und da ist tatsächlich Ford auf Platz 8 der erste traditionelle westliche OEM, auf Rang 8 mit einem Indexwert von 40% startet. GM kommt direkt dahinter auf Rang 9. Auf Platz 10 und 11 sind dann die schon angesprochenen BMW und Mercedes, also da die ersten deutschen OEMs, die dann da also wirklich die Helden vom Mittelfeld sind. Dahinter Renault, dahinter VW, wie schon angesprochen, mit minus 18%, da auch deutlich abgesunken. Das heißt, Volkswagen stand im vergangenen Jahr auch schon mal deutlich besser da. Ja? Aber da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und ja, was ich jetzt auch spannend finde, ist auch so ein Riesenkonzern wie Stellantis, recht weit hinten, aber den Abschluss, den machen hier wirklich die Japaner. Ja? Weil wenn man da mal anschaut, Nissan, Toyota, Mazda, die kommen hier wirklich richtig schlecht weg. Auf dem letzten Platz übrigens JLR, Tata. Auch spannend, dass die auch hier in diesem Index wirklich so schwach bewertet werden. Aber davon mal abgesehen, sind hier wirklich die Japaner, den offensichtlich den ganzen traditionellen japanischen OEMs, den hier offensichtlich genau in diesem Bereich Digitalisierung und Software offensichtlich keine große Kompetenz zugemessen wird. Ja, eigentlich sozusagen aus einem Hochtechnologieland, ja, Japan, Hightech, lange Zeit natürlich auch im, also immer noch Toyota, größter Autobauer der Welt, ne? Das brauchen wir euch drüber sprechen. Offensichtlich also tut's hier keinen großen Abbruch, wobei das für GM Volkswagen ja auch gilt, was die Verkaufszahlen angeht. Aber offensichtlich hier wirklich hinten mit dabei, und ich glaube auch im Länderranking, also Gartner spricht ja auch immer so ein bisschen von den Weltregionen dann, wo man dann die einzelnen OEMs dann auch zuordnen kann, im Länderranking Japan auch wirklich auf dem letzten Platz, was die Regionen angeht. Ne?
Ja, das ist ja was wir auch in den letzten Jahren häufig festgestellt haben. Wir hatten ja eine Zeit lang auch, haben uns ja auch ein bisschen auf die Connected Car Innovation angestürzt im Rahmen einer Studie. Und auch da haben wir immer gesehen, dass die Japaner bei diesen neuen Themen, bei diesen Digitalisierungsthemen im Auto, bei den Vernetzungsthemen, auch beim Thema autonomes Fahren eher hinten dran sind und sich immer sehr, sehr stark immer noch auf ihr Core-Business, auf ihr traditionelles Business gestürzt haben und auch auf das Antriebsthema natürlich sehr stark fokussiert haben.
Wobei auch nie beim Thema Elektromobilität, richtig, rein elektrische, richtig, Mobilität, ja, ganz weit vorne, sondern da auch wirklich einfach. Ich meine, Japaner haben das Thema Hybrid quasi groß gemacht, könnte sagen quasi erfunden, und fahren das auch immer noch sehr, sehr stark.
Ja, ne? Wobei es da mittlerweile ja so ein bisschen auch da gibt es jetzt einen Umschwung, wenn man sich Toyota anschaut, die jetzt auch sehr stark auf das Thema batterieelektrische Mobilität gehen. Aber bei diesem Thema auch immer noch relativ weit hinten dran sind. Also da gibt es immer noch nicht den großen Umschwung, aber es ist schon bemerkenswert, als klassischer Hightech-Standort Japan, dass sie so weit hinten mit dran sind. Aber jetzt ist ja so ein bisschen auch die Frage, ja, wie wird sich das jetzt weiterentwickeln? Wird es da jetzt in den nächsten Jahren in diesem Automaker-Index oder ganz grundsätzlich natürlich auch große Verschiebungen ergeben? Ja. Wir haben ja jetzt gesehen, wir sind ja jetzt so ein bisschen dieses Jahr auch in eine Phase gekommen, wo die Automobilhersteller erkannt haben, dass es alleine, so allein auf weiter Flur, mit eigener Power und auch jetzt gerade unter den Umständen, in denen sich jetzt die Automobilindustrie aktuell wieder befindet, wir sehen jetzt ja auch wieder, was bei BMW passiert, was bei Volkswagen passiert, welche Probleme da auftreten, welcher Druck da auch besteht, ganz klassischer wirtschaftlicher Druck auch besteht, dass man gemerkt hat, dass sie sich jetzt mehr wieder auf Partner verlassen, dass sie auch das Thema Open Source stärker angehen. Das ist ja das, was ja so ein bisschen dieses Jahr auch unter diesem Bild steht, ja auch dieses Jahr, also dass sie sich auch vielleicht mit Partnern, kleineren Partnern zusammentun. Volkswagen, Rivian ist ein gutes Beispiel, dass man sich da auch vielleicht erhofft, schneller an diese Kompetenzen, an Technologieverständnis, an Verständnis, wie muss ich eigentlich ein Fahrzeug überhaupt konzipieren und aufsetzen, muss ich vielleicht auch mit anderen Herstellern, die im gleichen Rennen wie ich mich befinde oder im Ranking neben mir stehen, vielleicht auch noch stärker austauschen. Man muss noch mehr auf das Thema Standardisierung schauen. Auch beim Thema autonomes Fahren ist das ja ein ganz wichtiges Thema, was die Entwicklung anbelangt, was nachher die Fahrzeuge und die Kommunikation untereinander anbelangt. Also es gibt ganz viele Bereiche, wo es für die Hersteller momentan auch sinnig ist und gut ist, auch mit anderen sich auszutauschen und stärker da auch die Partnerschaften, auch wie gesagt mit kleineren Unternehmen, mit Startups zu suchen. Und da bin ich gespannt, wer da in der nächsten Zeit vielleicht sogar noch weitere Partnerschaften ankündigt, wie sich das jetzt weiterentwickelt und ob sich an diesem Ranking, an diesem Bild, was wir jetzt heute besprochen haben, wirklich fundamental etwas ändern wird oder ob wir weiterhin in dieses Bild tragen oder ob sich sogar die Etablierten vielleicht sogar noch verschlechtern. Das ist ja, das kann ja auch durchaus passieren, wenn man den Fokus jetzt wieder auf andere Themen setzt, um weiterhin Geld zu verdienen. Das ist ja auch die Frage.
Du müsstest ja schauen, wenn du mit einer, über eine Partnerschaft mit einem Player, der vielleicht in diesen Bereichen weiter ist als du selbst, über diese Partnerschaft da irgendwie auch dieses Know-how irgendwo abgreifen willst, dann müssen wir jetzt mal rein in der Logik natürlich sagen, um solche Player dann aber in so einem Ranking zu überholen, nicht nur aufzuschließen, sondern zu überholen, müsste ich ja dieses Wissen noch sozusagen übertreffen oder noch besser einsetzen können oder noch bessere Prozesse dafür finden und so weiter, um dann tatsächlich am Ende des Tages dann auch vor so einem Player dann irgendwo in so einem Ranking zu sein. Mhm. Ja. Und das ist natürlich gerade über eine Partnerschaft so ein bisschen fraglich, ja. Das ist, erinnert mich so ein bisschen an diese Joint-Venture-Kultur in China mit dem klaren Plan, sich im Prinzip europäisches, westliches Automobil-Know-how sozusagen über diese Joint-Venture-Kultur ins Land zu holen, was nicht so gut funktioniert hat. Und erst seit man quasi klaren Fokus legt auf eigene OEMs und eigene Entwicklungen, und natürlich auch gepaart mit der Tatsache, dass man irgendwie in den ganzen neuen Digitalisierungssoftwarebereichen da natürlich vielleicht ein paar Vorteile hat in der Kultur. Seitdem kommt das ja erst so richtig zum Tragen. Ja, das heißt, das ist ein bisschen die Frage, kann jetzt Volkswagen von Rivian so profitieren, dass man am Ende Rivian in all diesen Punkten auch überholt? Das ist ja ein bisschen fraglich. Aber weil du es gerade angesprochen hast, ganz kurz den Bereich Autonomie. Die einzige Rubrik, in der deutsche OEMs in den Top 3 mitspielen, mit auf dem Treppchen stehen, nämlich Mercedes und BMW, die im Bereich autonomes Fahren wirklich eine, eben auch da in diesem Gartner-Index, eine weltweite Expertise zugeschrieben wird, eine Top-Expertise zugeschrieben wird. Geschlagen allerdings auch da wieder von Xiaopeng, die da auf Platz 1 stehen. Aber Yannick, vielleicht dann nochmal, gucken wir noch einmal, du hast es gerade schon gesagt, wir haben auch kurz schon über den OEM gesprochen, aber der Gesamtsieger ist Tesla mit einem Indexwert von 76%. Nur mal ganz kurz, damit man eben auch so ein bisschen diese Tabelle einschätzen kann. 76% ist wirklich ein, auch der mit Abstand höchste Wert. JLR hinten auf dem letzten Platz liegen bei 24%. Das ordnet es mal so ein ganz kleines bisschen ein. Viele im Mittelfeld, irgendwo so in den 30ern. Also mit 76%. Tesla siegt im Digital Automaker Index, wenn man so will, in den Kategorien Leadership and Culture, in der Rubrik Talent, in der Rubrik Vehicle EE, in der Rubrik Tech Experience und ist ansonsten auch meistens in den Top 3 vertreten. Also das ist schon was, die, und das kann man bei all der Kritik an Tesla, kann man denen natürlich irgendwo eine Softwarekultur und eine Kultur, die das nach vorne stellt und die im Prinzip auch dieses softwaredefinierte Fahrzeug eigentlich in den Mittelpunkt des eigenen Schaffens stellt und von vornherein so mitbedacht hat, die kann man ja nicht absprechen.
Ja, ich meine, das ist im Prinzip ja auch das mit eines der größten Verkaufsargumente von Elon Musk für seinen Hersteller, für seine Marke, ist eben dieses Software-definierte. Das fängt ja schon damit an, wenn man sich schaut, wie das Auto im Interieur konzipiert ist, wenn man das große mittlere Display sich anschaut und dass das alles wirklich darauf auch zielt und darüber wird alles sozusagen auch gesteuert und da sieht man ja, und das ist ja was ja nicht erst seit ein paar Jahren in einem Tesla vorhanden ist, sondern das ist ja schon eigentlich das Kernmerkmal, schon das Wesensmerkmal eigentlich der Modelle seit jeher, und von daher ist das nicht verwunderlich, dass die so weit da vorne sind und die das Denken und die Idee von Auto ja schon seit langem anders fahren als die etablierten Hersteller, und das ist ja, haben wir ja auch schon oft besprochen, so ein bisschen auch immer die Treiberfunktion in der Branche gewesen, nicht nur im Bereich Antriebe, sondern eben auch beim Thema Software, beim Thema autonomes Fahren, mit Abstrichen natürlich, weil es auch da Rückschläge gab, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber ganz klar, die sind da Branchenprimus. Es folgen darauf NIO und Xiaopeng, gleich zwei Chinesen, auch sehr spannende OEMs. NIO werden wir jetzt demnächst auch wieder hören auf unserem Automotive IT Car Summit im November, wenn wir das Thema Software natürlich auch nochmal ganz stark in den Fokus nehmen. Da haben wir auch ein schönes Line-up aufgestellt, das werden wir auch in den Shownotes nochmal verlinken, wer Interesse hat, über das Thema, wie konzipiere ich eigentlich das Fahrzeug neu, wie setze ich EE-Architekturen neu auf, was für neue Abstimmungsprozesse brauche ich auch zwischen IT, zwischen Engineering-Bereich, wie kann ich auch meine Unternehmensprozesse neu aufstellen, um bei diesem Thema auch aufzuholen und Geschwindigkeit aufzunehmen, die Time-to-Market zu verkürzen. All das werden auch Themen sein, die wir nachher dann im November, 5. November in München auch beim Automotive IT Car Summit besprechen und das ja, werden wir, wie gesagt, auch nochmal verlinken.
Genau, aber jetzt vielleicht mal zum Abschluss, Janik, nur um das nochmal einzusortieren, weil jetzt haben wir natürlich heute irgendwie über dieses Ranking gesprochen. Dieses Ranking ist ein reines Ranking, was auf der Bewertung sozusagen der digitalen Softwarekompetenz irgendwo beruht. Was man hier natürlich jetzt noch nicht ablesen kann, ist jetzt einfach ein, heißt das jetzt, die vorne stehen, sind die Erfolgreichen, die in der Mitte stehen, sind die nicht Erfolgreichen, die unten stehen, sind die nicht Erfolgreichen. Also jetzt muss man es natürlich auch irgendwo einordnen, weil das, was wir gerade gesagt haben, naja, Toyota ist hier fast einer der Letzten, ist aber schon noch größter Autobauer der Welt. Volkswagen und GM sind hier irgendwo im Mittelfeld angesiedelt, kommen da aber irgendwie auf den Plätzen 2 und 3. Also das muss man ja schon noch sozusagen noch irgendwo in ein gewisses Verhältnis setzen, weil auch vorne mit dabei sind hier OEMs, die sich schon auch noch beweisen müssen. Und auch Tesla ist in diesem Feld natürlich super gut aufgestellt. Tesla hat, wie wir wissen, immer noch Schwierigkeiten, was das Thema Produktion und Qualität angeht. Tesla hat auch noch die ein oder anderen Schwierigkeiten, wie wir gerade schon besprochen haben. Vielleicht kommt auch mal so ein bisschen ein Knacks in dieses Image, was ja auch schon fast so ein bisschen Apple-mäßig immer gewesen ist in den letzten Jahren. Und dass natürlich auch so Player wie NIO, XPeng, Rivian, Lucid nachhaltig natürlich auch erfolgreiche Automobilhersteller werden. Ja, es ist ja das, was wir auch in einer der Folgen schon mal gesagt haben, ist, du bist nicht, weil du digital aufgestellt bist, ganzheitlich betrachtet automatisch ein guter Autobauer. Weil da gehört noch viel, viel mehr zu. Das ist viel, viel komplexer. Es ist wahrscheinlich das, was in Zukunft womöglich auch entscheidender wird. Und es wird das sein, was wahrscheinlich auch ein entweder limitierender Faktor für dich als Unternehmen sein kann, wenn du da nicht gut aufgestellt bist in Zukunft. Und dann kann es sein, dass du da überholt wirst und an Tempo verlierst. Das ist völlig klar. Es ist gleichzeitig auch ein Faktor, der ein Booster sein kann, wenn du das sehr gut beherrschst. Insofern muss man das hier natürlich auch klar betrachten als ein Vorteil, mit dem sozusagen hier solche Player wie Rivian, Lucid, XPeng, NIO auch in eine sozusagen automobile Zukunft starten. Aber es ist eben immer noch kein ganzheitliches Bild einer Automobilindustrie und ein Auto fertig, ich weiß noch, ich habe das damals in der Folge gesagt, ein Auto fertigst du halt nicht auf einer halben Arschbacke.
Richtig, aber wenn wir die Prämisse zugrunde legen, dass das Thema softwaredefiniertes Fahren, dass das Thema autonomes Fahren, dass das Thema Elektrifizierung die Prämisse für die Zukunft ist und das, was in Zukunft erfolgreich sein wird. Und das auch so ein Index ist ja auch im Prinzip eine kleine Prognose, ein Blick in die Zukunft. Wie kann die Autoindustrie in 10, 20 Jahren aussehen? Ja. Oder vielleicht sogar schon in 5 Jahren, wer weiß es. Aber das ist ja so ein bisschen, wenn wir diese Prämisse zum Grundlage nehmen, dann sind das nun mal in dieser Form die erfolgreichsten Automobilhersteller und die sich für die Zukunft, die wir hier zeichnen, am besten aufgestellt haben. Und das muss man an der Stelle schon sagen. Natürlich sind es auch teilweise Hersteller, NIO, XPeng, die große Probleme haben, auch erstmal irgendwie, sage ich mal, die klassische Marge zu machen und die Verkaufszahlen nach oben zu bringen. Das ist ja in den klassischen Bereichen, wo die etablierten Hersteller in Deutschland auch und in Europa, USA sehr gut sind, auch immer noch sehr gut sind. Aber das ist die Momentaufnahme jetzt. Aber wir schauen jetzt mit so einem Ranking natürlich auch in die Zukunft der Autoindustrie. Und da sind sie natürlich deutlich besser aufgestellt als die etablierten.
Ja, Janik, war vielleicht, wir hoffen natürlich, Sie konnten uns alle auch in dieser Folge folgen, weil es natürlich ein bisschen, wie ich es gesagt habe, ein bisschen tricky ist, über so ein Ranking zu sprechen. Aber mal zusammengefasst, die jungen Wilden stehen gut da, die USA und China sind ein bisschen die beiden Regionen, von denen man momentan ein bisschen sagen kann, die machen es, was das Thema Software-Digitalisierung angeht, unter sich aus. Europa fällt da sehr zurück. Das ist schon so ein bisschen das, wie man es festhalten kann. Also da muss die hiesige Autoindustrie noch eine Schippe drauflegen, wenn man, so wie du es gerade richtigerweise gesagt hast, wenn man so ein bisschen den Nährboden jetzt auch legen will, der für die Automobilindustrie in der Zukunft einfach wichtig sein wird, dann muss man da noch ein bisschen drauflegen. Auf jeden Fall aber ein spannendes Ranking. Wir werden, wie gesagt, das auch alles verlinken, damit man das Ganze nochmal in Ruhe nachvollziehen kann, wirklich nochmal auf die Tabelle schauen kann, alle Zahlen hier wirklich und alle OEMs nochmal nachvollziehen kann. Und ich sage an dieser Stelle, danke dir, Janik, heute fürs natürlich wieder mit dabei sein. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören.
Und noch eine kleine Handlungsempfehlung von meiner Seite. Einfach Podcast anmachen und währenddessen bei automotiveit.eu oder bei automobilproduktion.de vorbeischauen und die jeweiligen Artikel aufmachen. Und dann kann man im Second Screen gleich auch die Tabellen, die wir da natürlich in dem Artikel mit drin haben, noch angucken.
Da viele, glaube ich, aber auch den Podcast, wenn wir so ein bisschen mal die Uhrzeiten sehen, viel, so beim Pendeln und so weiter hören, sage ich natürlich Finger weg vom Handy.
Oder im Auto,
oder vom Laptop.
Viele von uns, von unseren ZuhörerInnen, werden natürlich auch mit der Bahn fahren oder mit dem Fahrrad.
Und natürlich. Beim
Fahrrad ist es auch schwer.
Ja, Fahrrad ist vielleicht auch schwer. Also, wer es kann, gerne nebenbei die Tabellen aufmachen. Das ist dann natürlich spannend, das nachzuvollziehen. Und wer nicht, der klickt später mal drauf. Und dann sage ich an dieser Stelle, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.
Vielen Dank, ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.